Gott ist gut. All the time. Alle Zeit. Weiß nicht, wie geht das auf Deutsch. Aber Gott ist gut. Immer. Und immer ist Gott gut. Zu jeder Zeit. Okay. Gott ist sehr gut und seine Gnade ist gut. Wir haben drum gesungen. Und ich bin begeistert. Ich bin einfach begeistert. Und ich würde gerne, ich habe das Bedürfnis, dass wir einfach kurz eine Zeit der Danksagung nehmen. Dass jeder dann einfach kurz sagt Gott, ich bin dankbar für, und dass wir das gemeinsam machen, dass wir einsteigen in der Predigt mit dankbaren Herzen. Lass uns doch machen. Jeder, der auf dem Herzen hat, wofür er dankbar ist, einfach sagt Gott, ich danke dir für. Okay? Fangen wir an. Gott, wir danken dir, dass du uns so reich beschenkt hast. Wir können eigentlich nicht aufhören zu danken. Dank dir, dass wir jetzt das erleben konnten, gerade eben in Dankbarkeit vor deinem Thron zu sein. Und es ist herrlich, herrlich zu erkennen, wie du uns beschenkst. Danke, Vater. Aus Gnade, aus Liebe, aus Barmherzigkeit und wieder aus Liebe. Danke, dass du uns liebst, so sehr liebst, dass du den Weg frei gemacht hast für uns durch deinen Sohn. Und noch mehr beschenkt hast mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir, dass wir ihn haben und in ihn leben können. Danke, dass du mit deinem Geist vieles klar machst in deinem Wort, wenn wir es lesen, dass wir auf einmal es verstehen. Danke, danke für dein Wort. Danke für deine Gemeinde. Danke dir, dass wir gemeinsam unterwegs sein können und nicht alleine. Ich danke dir, dass du vor allem immer bei uns bist. Vergibst uns, hilfst neu anzufangen und nicht nur anzufangen, sondern zu wachsen und noch mehr zu verteilen. Segne du jetzt die Predigt, segne meine Gedanken, meine Worte und all unsere Gedanken, schon wie gebetet worden ist während dem Lobpreis. Herr, hilf, dass wir das mitnehmen, was du uns heute schenken möchtest, jeder für sich und uns als Gemeinde. Amen. Das war schön. Amen. Ach, es gibt nichts Schöneres, als vor Gottes Thron in Dankbarkeit zu sein, denn er ist groß und großartig. Ich möchte anfangen mit einer Frage. Was ist Kapital? So was Ungeistliches, oder? Was ist Kapital? Das, was ich habe. Ist das so? Kapital ist das, was ich habe? Also im weltlichen Sinn ist Kapital, was ich habe, aber im geistlichen Sinn ist es auch, was ich habe. Oder? Es ist, was ich habe. So, ich möchte, dass jeder zu jemand schaut und sagt, du hast Kapital. Und jetzt noch dazu, du hast viel Kapital. Wie kann ich es behaupten, dass jeder hier viel Kapital hat? Ist das wahr? Wieso ist das wahr? Ich meine, bitte prüft in der Bibel nach. Weil Gott der Geber der guten Gaben ist. Also, warum haben wir dann viel Kapital?
Weil Gott uns viel Kapital gegeben hat.
Und wer hat am meisten? Gott. Und er verschenkt es an uns. So, das als Hintergrund. Kapital hat jeder von uns. Jetzt eine Frage von nehmen wir erstmal weltliche Kapital. Mit dem kann man leichter arbeiten erstmal. Oder auch nicht. Ist schneller weg. Wie vermehrt man weltlich Kapital? Wie vermehrt man das? Ja. Geben. Inwiefern geben? Investieren. Wie investiert man weltliches Kapital? Arbeit, okay, was noch, bitte? Inwiefern denn Menschen? Also Mitarbeiter, wieso wird es mehr, wenn ich Mitarbeiter anstelle, in sie investieren? Wieso wird mein Kapital höher, obwohl ich das an andere Menschen gebe? Sie arbeiten für mich und vermehren mein Kapital. Und sie sind motivierter, das stimmt. Das ist tatsächlich so, das stimmt schon. Und sie arbeiten dann auch. Ja. Genau. Also wenn man göttlich arbeitet, braucht man keine Gewerkschaft, weil der beste Gewerkschaftler ist Gott. Also wirklich. Aber ihr versteht's ja, man vermehrt, obwohl man das verschenkt, obwohl ist das eine Verschenkung, so wie wir es verstehen. Es hat einen Gegenwert. Es ist eine, was ist die Erwartung, wenn ich angestellt habe, ich sage, ich gebe dir mehr Geld. Was ist meine Erwartung? Bessere Arbeit und ich mache was mit dem Kapital, was mir anvertraut worden ist. Stimmt's? So, was passiert, wenn einer meiner Mitarbeiter nicht ordentlich damit umgehen? Kündigung eventuell, die ganze Firma leidet. Höre ich dann auf, alle anderen dann Geld zu geben? Nein. Höre ich auf, neue Leute anzustellen? Nein. Höre ich auf, mein Kapital zu investieren? Ich wäre blöd. Ich wäre total blöd, sowas zu machen. Wenn ich keins mehr habe, was mache ich? Oder etwas ist schiefgegangen. Etwas ist schiefgegangen. Ich bin nicht immer selbst verschuldet. Und als ich über das Thema nachgedacht habe, wir kommen noch zur Bibel, aber ich will diese Geschichten noch bringen. Ihr wisst ja, ich war vor ein paar Monaten beim Geburtstag von meinem Vater, ist 80 geworden. Und ich musste an ihn denken. Er kommt aus einer sehr, sehr, sehr wohlhabenden Familie, die haben alles verloren durch Kommunismus. Und die waren Flüchtlinge hier in Bayern zum Schluss von Russland. Sind sie geflohen und waren hier zum Schluss vom Krieg. Und mein Vater hat beigebracht bekommen, es gibt immer eine Lösung. Und er war damals 7, der jüngste von 3 Jungs. Und er sagt, wenn es Lösung gibt, wie viele nach dem Krieg, gab es kein Essen, auch in Deutschland nicht. Gut, 1945 gab es kein Deutschland. Es gab nichts. Und niemand wusste, was passiert. Und mein Vater hat gesagt, okay, ich habe kein Geld, wir haben kein Essen, aber ich habe einen Kopf und ich habe Gedanken. Und wie viele, es ist nicht ein Einzelfall, es haben viele gemacht, überlegt, wie überlebe ich? Was für Kapital habe ich? Was für Kapital hat so ein kleiner Knirps gehabt, der nicht wusste, ob sein Vater lebt oder nicht, davon ausgegangen ist, der Vater ist tot? Er hat gesagt, okay, schau, was da ist. Was gab es dann, was hatte Wert für manche Leute? Mein Vater war klug, ist immer noch klug, gesagt, was die Leute wollen, die sind alle gestresst. Was machen gestresste Leute immer noch, manche? Sie wollen rauchen, zum Entspannen. Blöde Geschichte, aber 1945 hat noch nicht jeder gecheckt, das ist eigentlich schlecht. Haben auch viele Christen geraucht, machen es heute noch, aber weniger. Und dann hat er gesagt, okay, die Leute wollen das, Stress hört nicht auf. Er hat gesammelt Zigaretten, die dann auf dem Boden lagen, aufgemacht, Dosen gesammelt mit seinen Brüdern, die Dosen vollgemacht mit vorgerauchte Tabak, aufgemacht und Tabak verkauft in Dosen an Leute, die Geld hatten, gestresste Leute. Wer war gestresst 1945 in Deutschland? Alle. Jeder, ich meine, es sind viele dumme Sachen und er hat mit seinen 7 Jahren Brot versorgt für die ganze Familie. Durch sowas. Sein Kapital war die Idee und diese Gewissheit, Gott wird irgendwie sorgen. Gut, heute habe ich ein Problem, Gott sorgt durch Tabak, naja, lasst man das eben, Gott ist größer als manches, was nicht so toll ist. Aber das ging weiter und das ging immer weiter, als sie in Paraguay waren, als sie in Brasilien waren, bis nach Kanada. Immer wieder hat Gott ihm gezeigt, was kann er machen mit seinem Kapital. Sein Kapital war hier und hier. Sie hatten nichts. Und als Kriegskind, die geflohen sind, erstmal nach Deutschland, von Deutschland nach Paraguay, von Paraguay nach Brasilien, jedes Mal neue Sprache, wieder von null, alles ohne Papa. Und geschafft. So dass als sie nach Kanada eingewandert sind, die drei Brüder sich gleich ein Haus gekauft haben mit Geld, was sie gespart haben von Brasilien. Mit 20, mein Vater war 20. Und das ist ein Kapital vom was ist da im Verstand und das einzusetzen. Man hätte sich hinsetzen können, und das haben viele nach dem Krieg gesagt, die Welt ist böse, es gibt keinen Gott. Oder man kann sagen, es gibt einen Gott und er hat immer eine Lösung. Und vor dieser Wahl stehen wir immer. Das heißt, manchmal ist unser Kapital weg oder wir denken zumindest so. Wird es jemals einen Moment in dein Leben geben, wo dein Kapital weg ist? Nie. Es wird nie einen Moment geben, wo dein Kapital weg ist. Warum darf ich das sagen? Wir haben es gerade gesagt. Gott ist reich an Lösungen. Oder? Und er will sie uns schenken, egal welche Situation, ob das seelisch, ob das finanziell oder sonst was ist. Das heißt nicht, und diese Predigt geht nicht um Wohlstand. Absolut nicht, will ich voraussagen. Geht nicht darum. Das Kapital, worum die Predigt geht, ist das, was Gott uns geschenkt hat. Und das ist 1000-mal mehr wert als 10 Milliarden Euro. Viel, viel mehr wert. Aber vom Prinzip her ist das klar. So das als Hintergrund. Jeder von uns ist reich beschenkt mit Kapital. Und man vermehrt es nur, wenn man das einsetzt. Man kann es investieren nennen, aber ich würde es vor allem sagen einsetzen. Ihr kennt die Geschichte von den Talenten, darum geht es nicht heute, aber als Hintergrund. Ich habe ja gesagt, vor 2 Wochen, als ich die Josef-Geschichte durchgelesen habe, das bleibt bei mir und wir schauen wieder Josef an. Wir schauen wieder Josef an. 1. Mose 37 schauen wir nochmal an. Hatte Josef Kapital? Ja, und wie? Und ich bin inzwischen davon überzeugt, ich glaube nicht, dass Josef unbedingt vor Gottes Augen mehr Kapital hatte als seine Brüder. Das glaube ich nicht. Es war anders von uns aus gesehen, es war was ganz Besonderes, um das ganze Volk Israel zu retten. Keine Frage. Aber ich glaube, das Kapital, wie Gott das schenkt, ist nicht wertend, sondern es geht darum, wie wir damit umgehen. Warum kann ich das sagen? Zurück zu den Talenten. Jeder von denen, der was gemacht hat mit seinen Talenten, hat den gleichen Lob bekommen. Natürlich hat jeder verdoppelt bekommen, aber jeder hat von dem Meister bekommen, also diesen Lob bekommen, du hast es gut gemacht. Also vor Gott, wenn du aus 2, 4 machst, ist gut, wenn du aus 5, 10 machst, ist gut, wenn du aus 1, 2 machst, ist gut, alles ist gut. Das meine ich in dem, dass ich nicht meine, dass die anderen 11 nichts hatten. Bloß Josef hat eine sehr wichtige Entscheidung gemacht, das kann man sehen. Wir haben vor 2 Wochen gesagt, dass er ja diesen Traum bekommen hat. Kann ein Traum Kapital sein? Warum kann ein Traum Kapital sein? Es ist von Gott eine Gabe. Wir wissen nicht, weil es nicht steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Josef immer wieder gesagt hat, und was war mit dem Traum, Gott? Sobald Josef diese Gabe bekommen hat, was hat er damit gemacht? Hat davon erzählt. Er war davon überzeugt, hat gesagt, hey, Gott hat was mit mir vor. Guck mal, was Gott mir geschenkt hat. Er hat es in eine Naivität gemacht mit seinen 17. Aber was ich nochmal, als ich nochmal geschaut habe, die Woche und gestern auch nochmal, gestern Nacht habe ich es nochmal geschaut, habe ich gesagt, ja, das will Gott, dass wir so sind, so naiv, sagen, hey, Gott hat mir das gezeigt, ich muss es erzählen. Natürlich soll man auch weise damit umgehen. Aber dass man sagt, ja, Gott hat mir was geschenkt. Und vor was draus wird, erzähle ich schon. Und ich sage nicht, schauen wir mal, ob das überhaupt was wird. Josef war überzeugt, da wird was. Ich weiß nicht was, aber da wird was. Und ich denke, dass Jesus uns wieder zu diesem Punkt bringen möchte, dass wir sagen wieder, hey, du hast einen Traum mit mir vor und da wird was. Dass wir nicht sagen, ach, ich habe schon so viele Träume, das ist eh egal. Dass wir so begeistert sind von diesen Träumen, die Gott uns schenkt und vielleicht ist es nur in Anführungsstrichen ein Traum. Aber der eine Traum ist eine Gabe und trägt uns manchmal durch. Es ist ein Kapital, worauf wir setzen können. Und wer weiß, auch wenn jede Situation er gesagt hat, okay, du hast mich dahingestellt, ist das jetzt der Traum? Ich check's immer noch nicht. Aber okay, ich mache da was. Und was er auch eingesetzt hatte, hatte ein Vertrauen mit Gott. Das liest man immer wieder. Wir werden nicht alle Stellen anschauen. Aber dieses Vertrauen war ganz groß. Vertrauen in Gott. Denn es steht jedes Mal, ob es jetzt in der Situation mit Potiphar war, da steht in 1. Mose 39, zwischen 2 und 9, da steht, der Herr war mit Josef. Nun, was ist die Bedingung, dass der Herr mit uns ist, bis heute? Was ist der Bedingung, dass Jesus in uns wohnt? Dass wir Ja sagen. Genau. Wir sagen Ja zu dem Ganzen, das will ich. Das heißt, dieser Vers, der Herr war mit Josef, und es ist wichtig, dass es so steht, weil das war Gottes Entscheidung, ist immer seine Entscheidung. Aber unsere Entscheidung ist immer, ich will, dass du bei mir bleibst. Und wir merken, von Anfang an hat Josef gesagt, ich will. Sonst konnte es nicht stehen, der Herr war mit Josef. Und das ist das Wichtigste, was wir sagen können, dass Leute über uns sagen, der Herr war mit ihm, mit ihr, ist mit ihm, mit ihr, das sieht man. Das spüre ich. Und soweit wir wissen, hat Josef nicht viel über seinen Glauben erzählt. Er hat es auf jeden Fall da erzählt, wo es brenzlig wurde mit der Frau von Potiphar. Aber der Herr war mit ihm und weil der Herr mit ihm war, geschah was? Und wie hat sich dieser Erfolg gezeigt? Materiellen für wen? Für Potiphar. Für Josef selber, gut, er hat gut gelebt, aber hat keinen Lohn gehabt, er war ja Sklave. Das heißt, er hat gesagt, okay, Gott, du hast mir mit diesem Kopf anvertraut, mit meiner Begabung anvertraut, ich setze es ein in der Situation, wo ich bin, auch wenn ich weiß, für mich springt nichts raus, außer dass ich vielleicht ein schöneres Bett habe als die anderen Sklaven. Aber reich ist Josef nicht dadurch geworden. Außer bei Potiphar, aber absolut nicht. Und was dazu geführt hat, da war Erfolg nicht nur für Potiphar und sein Haus, sondern hat noch weiter herumgesprochen. Dieses Haus ist immer größer geworden. Er bekam mehr Verantwortung, so viel Verantwortung, dass man gesagt hat, okay, mein Sklave darf alles. Der ist so klug. Und er war so angesehen, woher weiß ich, dass er so angesehen war im Reich? Weil in welchem Gefängnis kam Josef später? In dem Gefängnis für Adlige, für Leute mit Köpfchen. Das Gefängnis, was Josef geleitet hat, war nicht für Verbrecher. Da gab es verschiedene Stufen von Gefängnis. Er kam in dem Gefängnis für solche, die zum Königshaus oder Ähnliches gehört haben. Das heißt, der Ruf von Josef ging weiter als das von nur Potiphas Haus. Sonst würde ein Sklave nie da reinkommen. Und er kam da rein, weil er so viel Vertrauen hatte. Er hat so viel Vertrauen von Potiphar und Potiphar dachte sich bestimmt, hey, wenn das sich herumspricht, ist mein Ruf tot, der Josef muss weg. Der Potiphar hätte ja ganz sofort ihn umbringen lassen, das wäre okay, war ja Sklave, hat ja keine Rechte. Aber der Potiphar hat Josef so sehr geschätzt und sein Wissen hat gesagt, hey, der muss da rein. Sonst erklärt es nicht, warum ein Sklave in so ein Gefängnis reinkommt. Und warum ist das geschehen? Weil er sein Kapital eingesetzt hat, an erster Stelle für Gott, davon bin ich mir überzeugt, und an zweiter Stelle einfach das gemacht, was zu machen war. Und jetzt haben wir einen Hirtenjungen, das war Josef. Natürlich, seine Familie war wohlhabend, hatten viel, aber er war kein Staatsjunge. Jetzt ist in Ägypten hochzivilisiert und kriegt eine Schule, ein Studium in Schnellgang, wie man als städtischer Mensch leben kann, mit städtischer Bildung organisieren kann und einen Riesenbetrieb nach vorne bringt und Wohlstand bringt. Das war ein duales Studium hoch 10 angewandt und funktionierte sehr gut. So, und dann hatte er Erfolg und wir wissen, was kommt. Da kommt er dann im Gefängnis wegen Verleumdung. Und jetzt, wie schon vor 2 Wochen, er hätte ja sagen können, wieso passiert mir schon wieder sowas? Erst werde ich verkauft, ich mache alles richtig, Gott, werde ich verleumdet, ich habe es ja nicht gemacht. Und das bisschen Freiheit, was ich als Sklave hatte, ist auch jetzt weg. Ich habe ja nur das Gute gemacht, habe geschuftet wie verrückt. Und was steht dann in Vers 21? Der Herr war mit ihm. Und da steht wieder die Frage, wieso war der Herr mit ihm? Weil er gesagt hat, hier bin ich, Gott sei mit mir. Ich gehe mit dir durch diese Geschichte hindurch. Und wenn ich sage zu Gott, du bist mit ihr, dann rechne ich auch damit, dass das Kapital, was ich habe, ich wieder einsetzen kann. Und das ist eine, ich würde sogar sagen, eine tägliche Entscheidung. Jetzt kommt er im Gefängnis. Was hat er wahrscheinlich bei Potiphar gelernt? Was denkt ihr, was er gelernt hat? Leiten? Organisieren? Investieren? Menschenführung? Kaufen, verkaufen, Vermehrung und so weiter? Vorausschauend, wo führt was hin? Er hat ja das volle Vertrauen von Potiphar für alles gehabt. Potiphar ist weggegangen und sagt, Josef, du machst das schon. Und auch dienen, woher weiß man das? Als Sklave. Und hat alles gemacht für wen? Für Potiphar. Der hat Potiphar so sehr geliebt, und davon bin ich überzeugt und geehrt, dass er seine Frau, obwohl sie ihn gedeckt hätte, nicht berührt hat. Und da fängt es an, als er zu Potiphar kam, steht ja, der Herr war mit ihm. Das fängt und hört da auf. Und wenn es nicht Gottes Liebe war, dann würde auch nicht die Zeit im Gefängnis mit, der Herr war mit ihm. So fängt es wieder an im Gefängnis. Der Herr war mit ihm. Und er nimmt das, was er hat und setzt wieder ein. Ich weiß nicht, wie das Zwiegespräch zwischen Josef und Gott war. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte es gewusst. Aber Gott weiß, warum es nicht in sein Wort ist. Aber es war mächtig, weil Josef kriegt auch da wieder Verantwortung. Und die Leute, ich meine, ihr wisst ja, wie das ist, man hat kluge Köpfe. Und die besten Verbrecher sind oft die klügsten Leute. Und jetzt haben wir die besten Verbrecher Ägyptens, die hochrangig Geld veruntreut haben und sonstiges, vermute ich mal, sonst warum sind sie da und nicht gleich tot? Die Sachen gemacht haben, die auf Staatsebene nicht gut waren. Und Josef mittendrin, die waren echte Ägypter. Und Josef als Ausländer, mit keine richtige ägyptische Ausbildung, wird dann dahingestellt und sagt, du bist jetzt Chef über diese Leute. Jetzt versuch mal, über Profis Chef zu sein, die besten Gauner in der Bank, die besten Gauner in der Wirtschaft, die besten Gauner vom Militär. Und Josef managt diese Leute. Was ist das denn? Und der Herr war mit ihm, weil er gesagt hat, Gott, du bist da, das ist eine Herausforderung. Potiphas Haus war ein Klecks dagegen. Und er investiert sich wieder mit seinen Begabungen zu organisieren mit den schwierigsten Leuten vom Königreich, die erwischt worden sind. Mit denen sitzt er zusammen. Das sind nicht Verbrecher so mit Kerker, so. Die hatten schon gutes Essen und so weiter. Die waren auf Uli Hoeneß Ebene Gefängnis. Und besser. Okay, einfach als Vergleich. Das waren nicht so die gemeinen Verbrecher. Das waren Leute mit schönen Anzüge, Verbrecher. Und mit dem, und er darf dann Überseher sein von denen. Und was noch erstaunlicher ist, sie hören auf ihn. Und ich glaube nicht, dass es über Nacht war. Aber sie hören auf ihn und man sieht vom Typ von Menschen, was für Menschen das waren. Ich bin davon überzeugt, so wie wir auch, sie waren lauter Egos. Sogar die besten von den Egos, die dann auch rauskommen dürften, waren trotzdem Egos. Wieso darf ich das sagen? Jahrelang Josef vergessen, derjenige, der diesen Traum übersetzt hat, der kommt aus dem Gefängnis und sagt, Halleluja, es geht mir gut, fertig. Jetzt geht es weiter, alles um mich. Und Josef, als er dann 2 Jahre später dann rauskommt, sagt nicht als erstes, ich habe sie doch gesagt, wieso hast du so lange gewartet? Ich räche mich noch. Hat er nicht. Warum macht Josef das nicht? Warum macht er das nicht? Was denkt ihr? Ich denke, weil, da gehen wir zurück, wie fängt jeder Kapitel an, wo er, also neues Lebenskapitel, erstmal bei Potiphar und dann im Gefängnis. Der Herr war mit ihm. Er geht wieder zurück zu Gott ganz bestimmt und sagt, Gott, was willst du? Und vielleicht hat er gesagt, okay Gott, wenn du sagst, du hast mir die Gabe gegeben, diese Träume zu deuten. Ich wusste, ich soll denen sagen, bitte nicht vergessen. Hab's auch gemacht, anscheinend haben sie es vergessen. Gott, habe ich deine Stimme gehört oder nicht? Und vielleicht hat Gott gesagt, doch, das war meine Stimme, warte noch. Lerne Geduld. Die Zeit kommt. Und dann, als die Zeit kam, wo er dann vor Pharao steht, als erstes, was er sagt zu Pharao ist, Kapitel 41, Vers 32, du hast diesen Traum wegen Gott bekommen. Ich könnte es deuten, weil Gott es mir gezeigt hat. Sofort ging's, als erstes, was Pharao von Josef hört, ist, es geht um Gott. Gott, Josef war so gottzentriert, er wusste, wo sein Kapital herkommt, wo seine Gaben herkommt und für wen er sie einsetzt. Und das ist die Bedingung. Ob ich reich oder arm bin, mein Kapital wird für ihn eingesetzt. Und da ist viel und das setze ich alles für ihn ein. Das will ich. Denke ich, hat Josef gesagt. Und mein Wunsch für mich und für jeden hier ist, dass jeder von uns sowas heute sagt. egal was kommt, das Kapital, was du mir her geschenkt hast, setze ich für dich ein. Und du bleibst Mittelpunkt in meinem Leben. Ich setze das ein und mach damit, was du willst. Ob das mein Zuhören ist, ob das mein Singen ist, ob das mein Arbeiten ist, alles. Ob das mein Denken ist. Mit dem Wissen, was ich habe, will ich einsetzen. Und Josef war so nicht zentriert an sich selber im Vergleich zu den anderen. Was sagt er in 41, Vers 33? Er sagt zu Pharao, jetzt hat Gott dir gezeigt, was kommen wird. Die 7 Jahre gut, 7 Jahre schlecht. Und jetzt, was du brauchst, Pharao, ist ein weisen Mann. Such dir einen weisen Mann. Er hat nicht gesagt zu ihm, hey, ich bin jetzt da, ich habe Erfahrung, schau her. Er hat gesagt, such ein weiser Mann. Ich glaube, in dem Punkt war Josef schon so gewiss, dass Gott weiß, was er macht. Und er hat gelernt zu sagen, das jetzt ist meine Aufgabe, so viel weiß ich. Du hast mir gezeigt, Herr, was der Traum deutet. Das ist, was es heißt, was du machen musst, weil da steht nicht, dass Gott ihm gesagt hat, dass er das sagen soll. Er sagt es einfach, weil er seinen Verstand eingesetzt hat. Und er sagt, okay, um die nächsten Schritte, Pharao, das ist eine Riesenaufgabe. Diese Aufgabe ist riesig, weil zu verwalten und den Menschen beizubringen, ihr müsst jetzt, wo es gut geht, noch mehr Steuern zahlen, weil eines Tages ist die Zeit vorbei. Nach 5 Jahren gute Ernten denken wir meistens was? Es geht weiter so. Nach 6 Jahren auf jeden Fall geht es weiter. 7 Jahre, die spinnen. Man vergisst damals, was Josef gesagt hätte. Also er wusste, du brauchst einen weisen Mann, der mit den Menschen umgehen kann, mit den Gaunern auf jeder Verwaltungsstelle umgehen kann und so weiter. Er wusste, wenn man diese Reichtum anhäuft, was alles schiefgehen kann. Passiert heute nicht mehr, gell? Wenn man Reichtum anhäuft. Alles perfekt, es gibt kein Luxemburg und kein Panama und so weiter. Es geht. Man ist einfach nett, wenn man reich ist und wenn man arm ist. Und er sagt dann, okay, er sagt ihm sogar, holt den weisen Mann und er muss das, das und das und das machen. Als erstes sagt er, ein Fünftel muss abgegeben werden. Wir denken, boah, ein Fünftel ist viel. Hey Leute, ein Fünftel ist wie viel Prozent? 20. Das war Gesamtsteuern, insgesamt für alle 20%. Wir zahlen wie viel Steuern? 40 bis 50, wenn man Mehrwertsteuer einrechnet und alle Steuern, die wir, bis zu Hundesteuer. Wenn man das alles zusammenrechnet, zahlt jeder Deutsche zwischen 45% und 52% im Durchschnitt von dem, was wir verdienen. Diese 20% ist im Vergleich nichts. Und durch diese 20% von Gott war sichergestellt, nicht nur würde Ägypten versorgt werden, sondern die ganze andere Länder in die Umgebung. Er stellt einen Plan auf und Gott sagt, Josef, jetzt kommt dein Kapital wirklich zur Wirkung. Du wirst eingestellt. Er wird eingestellt. Und weil er sein Kapital eingesetzt hat, wisst ihr, was interessant ist? Das fiel mir erst gestern Nacht auf. 41, Vers 49. Kann irgendjemand das lesen? Das ist wieder so eine Geschichte. Ich habe es so oft gelesen. Diesen Vers ist mir herausgesprungen. 41, Vers 49. Was erlebt Josef da? Und Josef war eins der klügsten Männer überhaupt. Trotz seiner Klugheit hat Gott so sehr gesegnet, dass sie nicht mehr zählen konnten, wie viel Getreide sie hatten. Das heißt, die 7 Jahre waren so üppig, dass nicht nur die nächsten 7 Jahre gedeckt waren, sondern auch, dass genug Saatgut da war für nach diesen 7 Jahren. Das kann nur Gott voraussehen. Und nicht nur das, was ist für Ägypten passiert in dieser Zeit? Um Getreide zu bekommen, was musste jeder machen? Kaufen. Was ist mit den Preisen von Getreide passiert, höchstwahrscheinlich? Das heißt, Gott hat so sehr versorgt, nicht nur für die Ägypter und für das Volk Gottes und die anderen Länder, sondern weil der Pharao, obwohl er nicht gläubig war, auf einen gläubigen Mann gehört hat, floss dieser Segen durch Josef für das ganze Königshaus und die wurden noch reicher. Das heißt nicht, dass es immer so funktioniert, aber in dieser Geschichte ist es auf jeden Fall so, dass wenn man sein Kapital einsetzt, wird man nicht nur selber gesegnet, wird nicht nur das Volk Gottes gesegnet, sondern das hat auch Wirkungen sehr positiv für die Umwelt. Und ich bin davon überzeugt, dass manch ein Königreich nur deswegen gesegnet worden sind, weil manch ein König auf Christen gehört hat. Woher kann ich das sagen? Warum ist das spanische Königreich zusammengebrochen? Kurz vor Ende von ihrem Hochpunkt. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Da kamen dann kurz die ersten Erweckungen. Das war alles gleichzeitig. Die haben alle Juden rausgeschmissen und die ersten Reformierten fingen in Spanien auch an zu dem Zeitpunkt. Da würden alle Juden und alle, also evangelisch werdenden, das war im Mittelalter, rausgeschmissen, verbrannt und so weiter. Und kurz danach ging das Reich nach unten. Portugal, das Gleiche. Was ist mit Großbritannien? Sie haben die Juden aufgenommen. Sie haben Mission unterstützt. Ich sage nicht, dass Großbritannien alles gemacht hat. Da gab es ganz schlimme Sachen, aber sie haben auch, es gab ja auch einen Christen, der den Sklavenhandel abgeschafft hat, war das erste Land, der 20 Jahre lang gewusst hat, Gott hat mir aufs Herz gelegt, Sklavenhandel ist nicht von Gott. Und das war ein wirtschaftlicher Faktor. Ein Sklave hat viel mehr Geld reingebracht als jedes Vieh und manchmal mehr als Gold. Also Sklavenhandel aufzuhören war wirtschaftlich Katastrophe. Und trotzdem haben sie auf ihn gehört. Ist jetzt meine Theorie, aber ich glaube, Großbritannien zerfällt jetzt, weil sie Gott rausgeschmissen haben. Bitte? Man darf öffentlich nicht mehr in den Schulen beten. Man darf nicht, also es gibt viele Einengungen und die Städte, man darf nicht öffentlich beten im Rathaus und so Sachen. Da wird vieles verändert. Bitte? Auch. Unter anderem, aber auch Hexentum ist gewachsen in England. Sehr stark. Stärkst wachsende Religion in England ist Wiccitum, also mit Hexen. Die alte Bräuche und so weiter. Und was ich dann interessant fand, als diese EU-Befragung war, dass Schottland und Nordirland doch zur EU gehören werden. Wenn das passiert, ist Großbritannien fertig. Was mal groß war, ist dann klein. Ich kann nicht sagen, dass es hundertprozentig so sind, aber es sind ein paar Sachen, wenn man die Geschichte anschaut, was passiert, wenn man als Christ Einfluss hat. Es segnet ein ganzes Land, obwohl das ganze Land nicht gläubig ist. Das passiert immer wieder. Deswegen, liebe Geschwister, das Kapital, was wir haben, segnet. Wenn du mit deinem Kapital in der Arbeit sich investierst, wird die Arbeitsstelle gesegnet. Wird dein Chef gesegnet? Werden deine Untergeordneten gesegnet? Auch wenn sie nicht gläubig werden. Das liest man immer wieder, ob das Josef, Nehemia, Daniel und so weiter. Immer wieder kam das Segen. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist oder war. Das sieht man anhand von Josef. Aber Segen fließt. Wenn man Kapital investiert, passiert was. Manchmal investiert man falsch. Aber dann muss man aufstehen und sagen, okay Gott, ich habe nicht richtig auf dich gehört. Oder ich habe nicht gehört, dieses Investment ist anders gegangen, als ich gedacht habe. Manchmal vergessen wir auch, Wenn ich Getreide investiere für die Ernte, was passiert mit der Getreide? Es verschwindet erstmal und stirbt. Ja, es wird eingesetzt. Es kann erst Frucht tragen, nachdem es erstmal eine Zeit lang verschwunden ist. Ich habe es eingesetzt und denke, da passiert ja nichts. Wir haben keine Ahnung, was das, was wir machen heute als Christen, wie lange manches verschwunden bleiben muss, bis es aufgeht. Wenn wir das in Jesu Namen gemacht haben, wird es aufgehen. Es gibt manche Baumarten, die müssen 7 Jahre unter der Erde liegen. Sogar manche, die müssen durch ein Feuer gehen, also ein Waldbrand muss fast passieren, so Bodenbrand, bis sie bereit sind zu wachsen. So haben wir keine Ahnung. Unsere Verantwortung ist, das Kapital, was uns anvertraut worden ist, einzusetzen. Alles andere liegt nicht an uns. Und letztendlich, wem gehört das Kapital, was uns anvertraut worden ist? Gott. Das ist nicht meins und nicht deins. Aber wenn ich weiß, wenn ich das, was ich habe, einsetze, dass es Segen bringt, nicht nur für meine eigenen Kinder, sondern auch für meine Umwelt, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, auch wenn wir das nicht erkennen. Mein Gebet ist, dass Gott uns die Augen öffnet, zu sehen, wie wertvoll es ist, unser Kapital, was Gott uns anvertraut hat, einzusetzen. Dass Segen kommen wird. Ich sage es nochmal, das geht nicht vorrangig um das Finanzielle. Das ist total an zweite, dritte, vierte Stelle. Es geht um viel, viel mehr. Aber man kann anhand von der Geschichte von Josef sehen, was passiert. Und dann, als es Probleme gab in Ägypten, was sie machen sollten, was sagt Pharao? Die sind zu Pharao gegangen und sagt, was sollen wir jetzt machen? Vers 55 sagt er, geht zu Josef. Und irgendwann kommt es, dass Leute in Verantwortung sagen, hey, geh zu ihm, geh zu ihr. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber die haben Lösungen. Und Josef hat bestimmt immer wieder gesagt, Gott hat es mir gezeigt. Das war nicht ich. Weil das hat Josef immer wieder gesagt und er blieb in dieser Stelle. Er blieb auch in seiner Unterordnung. Das merkt man auch, dass das Erste, was außer sein Vater wieder sah, er wollte gesegnet werden und den Segen für seine Kinder. Weil er wusste, er ist in diesen Gottesplan reingestellt worden, nicht weil er so toll ist, aber das war einfach seine Aufgabe. Wenn wir merken, ich habe die Aufgabe, nicht weil ich so toll bin, sondern weil es eben meine Aufgabe ist, es schafft Demut in uns. Und in dieser Demutshaltung können wir wirken. Und vor allem kann Gott in und durch uns wirken. Denn in Demutshaltung, dann wirkt Gott noch mehr, als wenn wir meinen, ich hab's ja. Ich bin doch so klug und gescheit und so geschickt und kann doch so gut singen oder egal was. Du, das habe ich nicht gemacht. Ich habe lediglich die Verantwortung, in jede Situation das, was Gott mir geschenkt hat, einzusetzen. Sagen, okay, Gott, mach was draus. Der Rest ist deins. Und ich werde es machen, egal ob Krieg ist, Hunger ist, Streit ist, Katastrophe ist. Ich setze das ein. Das ist, du hast es mir anvertraut, ich bin bereit, das zu machen. Wenn Josef das schaffen kann, können wir es schaffen. Ich glaube, keiner von uns ist so versklavt worden wie Josef. Wobei, vielleicht doch. Manchmal sind wir auch versklavt worden. Aber wir müssen nicht Sklaven sein. Wir sind frei in Jesu Namen und das ist uns auch anvertraut. Eins der größten Kapitalanlagen, was Gott uns gemacht hat, ist die Befreiung durch Jesus Christus. Und in diese Freiheit und diese Ausstrahlung, das kann kein Mensch nachmachen. Und entweder ist es anziehend oder abstoßend. Und möge Gott uns die Kraft schenken, dieses Kapital so zu investieren, dass wir immer mehr in diese Freiheit wachsen, dass das anziehend wird. Und dann werden die anderen Anlagen, die Gott uns geschenkt hat, auch immer mehr zu Vorschein kommen. und Großes wird passieren. Zurück zu Josef. Gott sagt zu ihm, nimm dein Kapital von mir und investiere es. Das glaube ich, dass das gesagt hat. Fang mit dem Traum an. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass jeder schon im Kindesalter irgendein Gefühl oder einen Traum hatte, was Gott reingeschenkt hat. Es muss nicht eine Vision sein, so wie Josef, aber eine Richtung, zu sagen, wie hast du gespielt als Kind? Weil so wie ich gespielt habe, was ich am liebsten gemacht habe, ist eine Spiegelung, wie die Gabungen, die Gott mir geschenkt hat, angelegt worden sind. Jetzt verrate ich was, eins meiner tiefsten Geheimnisse. Also tief ist es nicht, die tiefsten weiß Alexandra. Eins meiner Geheimnisse, das habe ich wirklich gemacht, schon mit 7 oder 8. Ich habe im Haus alle Kuscheltiere gesammelt, sie hingesetzt und sie unterrichtet. Die waren brav. Und sie sind nicht mal aufgestanden, die sind immer geblieben. Deswegen sage und das war, ich habe nie eine Vision oder Traum gehabt als Kind, das kam später, aber das war für mich und andere Kinder, was weiß ich, sie bauen ständig Sachen oder sie sind diejenigen am Spielplatz, die alle Kinder zusammenrufen, okay, macht man das und die folgen. Und ich denke, wenn wir zurückgehen und sagen, okay, was war das, was ich als Kind geliebt habe, Gott, was ist dieser Traum? Ich will das wieder haben und ich werde darüber erzählen. Natürlich muss man vorsichtig sein, weil wenn wir die falschen Brüder erzählen, die sagen, spinnst du? Frag Gott, wen soll ich erzählen? Wenn es die richtige Person ist, sage ich, hey, ich werde mit dir an diesem Traum arbeiten und dran glauben, dass du das verwirklichen kannst. Weil mit Gott kannst du das. Die Lügen, die dir gesagt worden ist, diese Versklavung, in die du gekommen bist, weil du an Lügen glaubst, von denen wirst du frei werden. Wir beten drum und du schaffst das. Also er macht es, er erzählt von seinem Traum, dann kommt er in Kapitel Potiphar, nimmt das Kapital von Potiphar und investiert es nochmal. Macht es gut und sagt Gott, okay, jetzt nächste Situation. Erste Prüfung bestanden und zweite auch. Erstes, glaub an den Traum. Zweites, nimm, was dir geschenkt worden ist, mach das, mach es gut, kriegst du nächste Aufgabe, noch schwieriger. Gut, man denkt, man wird dann befördert zu höhere Positionen. Und Gottes Augen, diese Position, die eigentlich höher war, schien vielleicht an erster Stelle. Aber wenn man checkt, wenn man versteht, dass diese Männer, die im Gefängnis waren, die klügsten waren, die schwierigsten, die am ehesten wie Füchse und Schlange waren, er musste lernen, mit sowas umzugehen, weil wenn du ein Land regierst, musst du sowas erkennen. Und im Gefängnis, so ein Gefängnis, kannst du nicht lange sagen, nö, sowas habe ich nie gemacht. Ja, dann warum sitzt du denn hier mit mir? Also er musste dann diese Schulung durchmachen und hat es auch gut gemacht. Und als er es gut verstanden hat, dann kam die nächste Aufgabe. Und die ganze Zeit, Herr, du bist hier. Und der Herr war mit ihm. Geschwister, nimm das Kapital, was du hast und all das, was du in den schwierigen und guten Situationen gelernt hast und sag Gott, das nehme ich, ich lerne draus, das, was du mir gezeigt hast und ich setze es nochmal ein, weil ich will das, was du willst und ich will, dass Segen fließt, dass dein Segen durch mich in diese Welt hineinfließt. Und Geschwister, auch wir bringen Rettung rein durch Jesus in und durch uns. Genauso wie Jesus Rettung, genauso wie Josef Rettung für das Volk Gottes und viele andere Menschen gebracht hat, bringen wir Rettung rein in diese Welt. Ist das nicht eine Ehre, dass wir Gottes Segen reinfließen lassen dürfen durch und in uns, damit viele gesegnet werden? Und da zeigt es wieder, wie groß die Gnade Gottes ist, dass er segnet, obwohl die Leute es nicht mal wollen. Viele Leute wollen nicht mal Gottes Segen, aber er segnet sie trotzdem. In und durch uns. Seine Gnade ist so groß. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du uns so sehr geschenkt hast. Und Herr, ich bitte, dass du das, was du uns an Kapital anvertraut hast, hilf uns, das wieder einzusetzen. Und dass wir nie davon wegkommen, dass du in unserem Mittelpunkt bist. Dass jeder um uns herum sagen kann, der Herr ist mit ihm, der Herr ist mit ihr. Dass es sichtbar wird. Und Herr, ich danke dir auch für diesen Traum, das Bild von dem vielen Kapital, was du hier in diese Gemeinde gesetzt hast. Und dass du sagst, der Herr ist mit euch. Und dass du Segen durch diese Gemeinde fließen lassen wirst und schon getan hast. Auch wenn manche das gar nicht mal wollen, sie werden trotzdem gesegnet durch diese Gemeinde. Ich danke dir, dass du dabei bist, das zu tun. Und ich gebe jetzt ein wenig Zeit, jeder für sich, dass er in seinem ganz stillen Gebet Gott sagen kann, ich bin da und ich setze mein Kapital ein. Mach das zwischen dir und Gott aus und sag nochmal Ja dazu, wenn du das auf deinem Herzen hast. Gott, ich danke dir für die Vermehrung, was hier passieren wird. Und dass es nicht aufhören wird bis zur Ewigkeit. Weil so funktioniert dein Reich. Du vermehrst. Du hast es bei Josef gemacht. Du hast es bei der Speisung mit den Fischen und Brote. Und immer wieder musste Kapital eingesetzt werden, damit du wirken konntest. Und es hat nie aufgehört. Wir setzen es ein und du machst Großes. Halleluja. Amen. Eine letzte Geschichte. Soraya hat es erzählt. Ich weiß nicht, ob Jojo im Team dabei war beim Holy Spirit Night. Hat jeder so eine Tüte bekommen, so ein Lunchpaket. Man musste es teilen in München. Warst du bei Soraya im Team oder ich weiß nicht, mit wem sie war? Weiß nicht. Oh, nein, du warst nicht da, stimmt. Okay, da waren einige Jugendlichen von der ganzen Region in München bei Holy Spirit Night. Und die Organisatoren haben gesagt, okay, jeder kriegt eine Tüte mit ein bisschen Essen und ihr findet jemand und ihr teilt es mit denen. Und ich weiß nicht, mit wem, Soraya war, sie waren mit ein paar Jugendlichen und sie haben es geteilt. Und da waren zwei von irgendwas drin, ich weiß nicht, weißt du noch, was das war? Zwei irgendwas war drin und die haben es geteilt und dann sind sie zum nächsten, die machen es auf. Und da waren immer noch zwei drin. Die sagten, wir haben es gerade ausgeteilt. Und das Gleiche war wieder drin. Und die haben sich alle gesagt, wir haben es wirklich doch gerade verschenkt, oder? Und es war wirklich da. Also dieses Einsetzen von unserem Kapital, Gott macht was und ich kriege Gänsehaut. Ich stehe hier mit Gänsehaut, weil ich sage, in dem kleinsten Detail sagt Gott, sei treu mit dem Kleinen. Und ich mache es auch mit dem Großen. Ich mache es überall. Dieses Prinzip von Kapital investieren von Gott hat nicht aufgehört. Er vermehrt es. Und je mehr das, was in uns ist, vermehrt er. Unser Vertrauen, unser Glauben. Und wenn wir mal Fehler machen, ist die Gnade größer. Und Gott sagt, ich vergib's und es vermehrt trotzdem. Und das ist toll. Sei ermutigt, investiere mächtig in Gottes Reich. Denn das ist viel besser als DAX. Oder New York Stock Exchange oder sonst was. Amen.